Elbphilharmonie Talk, der Gesprächspodcast der Elbphilharmonie.
Sir Andras Schiff, vor 70 Jahren in Budapest geboren, ist als Interpret am Klavier eine Institution. Ausgebildet in jungen Jahren, unter anderem von György Kurtág, befragt Schiff bis auf den heutigen Tag die Noten und alles darum herum mit größter Genauigkeit und einem tiefen Respekt vor der Arbeit der Komponisten, von denen Johann Sebastian Bach ihm der allerliebste ist. Franz Liszt findet er auch genial, aber dessen Musik ist ihm ein Graus, weshalb er nichts von ihm spielt. Schiff verabscheut die grundlos grandiose Geste, Pathos ebenso wie Sentimentalität. Das rechte Klavierpedal, das die Dämpfung der Saiten außer Kraft setzt und so einen schönen, vollmundig verwaschenen Sound erzeugt, wenn man es tritt und dabei ordentlich in die Tasten haut, das ist für ihn beim Spielen von Musik aus der Zeit vor Beethoven ein No-Go. Das macht das Spielen keineswegs einfacher, aber auf jeden Fall besser, wenn man's kann. Und Schiff kann so gut, dass er sich inzwischen nicht mehr Pianist nennt, sondern ganz bescheiden Musiker. In der laufenden Saison tritt Andras Schiff bei 5 Konzerten in der Elbphilharmonie auf mit einem Solo-Recital mit der nach ihm benannten Capella Andrea Barca, mit dem Chamber Orchestra of Europe, beide dirigiert er auch, und im März mit der Tschechischen Philharmonie unter Semjon Biškov mit dem Klavierkonzert von Dvořák. Ein Abend im Juni mit Kammermusik und vielen Partnern beschließt Schiffs Residenz. Und stets spielt Schiff dasselbe Instrument, nicht etwa einen der Steinways, die ihm aus dem Klavierlager der Elbphilharmonie zur Verfügung stunden, nein, es ist sein eigenes Instrument, ein sündschöner Bösendorfer in Mahagoni-Ausführung. Grund genug, am Vorabend seines Solo-Recitals den feinsinnigen Künstler mit den dezidierten Meinungen zum Podcast zu laden. Wir saßen bei Schummerlicht in einer der kleineren Solistengarderoben der Elbphilharmonie zusammen. Schiff konnte die im Winterdunkel des frühen Abends erleuchtete Stadt durch die Scheiben flirren sehen und gab in seinem langsamen, singenden, sanft ungarisch eingefärbten Deutsch Auskunft zu allem, was ich von ihm wissen wollte. Ihr hört von ihm unter anderem ein Lob des Klavichords, warum er gute Erinnerungen an Lübeck hat und was ihn mit Furtwänglers Sekretärin verbindet. Er erzählt auch über die Vorzüge der Schweiz, das Unwiderstehliche an London und die Segnungen des Lebens in Florenz. Viel Spaß beim Zuhören wünscht Tom Herrschulz. Lieber Herr Schiff, es fängt damit an, dass ich gar nicht weiß, ob ich Sie Herr Schiff nennen darf oder ob ich lieber Sir Andras oder Sir Andrasch sagen sollte. Na, sagen Sie es mir.
Ich kann das nicht bestimmen. Herr Schiff ist gut.
Herr Schiff ist gut.
Ja, ja.
Ist das in Ordnung? Die nächste Namensfrage, die mich ein winziges bisschen beschäftigt, ist der Name Ihres Orchesters.
Ja.
Die Capella Andrea Barca.
Ja.
Ich kann nicht gut Italienisch, aber ich weiß, dass Schiff auf Italienisch ja eigentlich Nave heißt. Die Barca ist das Boot.
Ja.
Und ich habe mich gefragt, ob das eine Art der Bescheidenheit in der Unbescheidenheit ist, dass man ein Orchester nach sich benennt, aber man benennt es natürlich in einer anderen Sprache und man nennt es nicht Schiff, sondern nur...
Ich wollte eigentlich meinen Namen übersetzen und Barca klingt besser als Nave.
Ah, ja,
mit Andrea.
Ja.
Und Andrea ist dann Andreas, ist Andreas auf Deutsch. Und
ja, das ist klar.
Das gibt in jeder Sprache, aus dem Griechischen.
Ja, das ist ein schönes,
ja,
wiegendes Wort eigentlich. Barcarole hat man im Kopf.
Ja.
Ich habe mich gefragt, Sie haben heute Abend 2 Pianisten programmiert, kann man fast sagen, als eine Art ersten Teil Ihrer Residenz in der Elbphilharmonie. Morgen Abend werden Sie ein Recital spielen im großen Saal. Diese beiden Pianisten entstammen Ihrem Programm Building Bridges. 2 von 3 pro Saison sind es. Und ich habe mich gefragt, Sie haben ja sicher immer noch ein bisschen Lampenfieber vor dem Konzert. Ist das Lampenfieber heute größer als das im Hinblick auf morgen?
Lampenfieber ist immer da. Natürlich, ich fühle mich verantwortlich für die jungen Pianistinnen, Pianisten. Aber so nervös bin ich nicht, weil ich weiß, wie gut sie sind. Bei eigenen Konzerten, ich bin immer aufgeregt, aber nicht so, dass ich zittere. Und das kommt davon, dass ja, eine Art von Erfahrung nach vielen, vielen Jahrzehnten und auch eine Kontinuität, dass man regelmäßig auf der Bühne ist. Ich habe ein paar Mal die Erfahrung gemacht, was sehr gut war, so 6 Monate Sabbatical zu nehmen, aufzuhören. Dann habe ich natürlich studiert und andere Dinge auch gemacht. Und nach dieser schöpferischen Pause war ich frischer, aber viel nervöser. Und es dauerte wieder eine Weile, bis man in Schwung gekommen ist.
Die Entwöhnung vom Publikum war ja nun in den Jahren, das ist ja nun fast schon wieder Geschichte und man hat es fast schon wieder vergessen, Corona, Ihre Konzerte in der Wigmore Hall ohne eine Menschenseele im Saal haben wir hier in der Elbphilharmonie ja auch sehr viel gehabt. War da eine Art von Lampenfieber oder was ist das für ein Gefühl? Sie haben die Augen geschlossen und haben gesagt, ich stelle sie mir vor, wie sie im Saal sitzen. Kann man das so stark emulieren, dass man dann doch denkt, ja? Oder ist es irgendwie wie eine Amputation, weil die Resonanz wesentlich ist für das Gelingen eines Konzerts, die Resonanz der Zuhörer?
Man kann sich vieles vorstellen und die Augen schließen und man stellt sich ja vor, dass es da Menschen sitzen. Oder sie hören das zu Hause oder sie hören das via Streaming an anderen Kontinenten. Also sie müssten jetzt nicht unbedingt am Ort sitzen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Umgekehrt gefragt, ist es nicht dann doch so, dass das Fluidum Publikum etwas bedeutet für das Gelingen eines Konzerts?
Natürlich, diese Verbindung ist sehr wichtig und darum, ich glaube sehr fest an Konzerten gegenüber von Aufnahmen oder wenn man CDs zu Hause hört. Das ist kein gemeinsames Erlebnis. Also das Konzert ist ein gemeinsames Erlebnis. Es entsteht eine Gemeinde, wenn es gelingt, zwischen uns und dem Publikum. Und wir vermitteln die Musik von den Komponisten. Und dazu ist sehr wichtig, dass dort tatsächlich Menschen sitzen. Und wir merken diese Verbindung oder Mangel an Verbindung eigentlich schon vor dem ersten Ton.
Und das ist dann aber ja doch manchmal auch veränderlich, oder? Dass man merkt, dass Leute wärmer werden oder anders reagieren oder zerstreuter sind.
Ja, natürlich. Da bin ich auch sehr empfindlich. Manche Kollegen sagen, sie sind nicht empfindlich. Das glaube ich einfach nicht.
Versuchen sich dann vielleicht ein bisschen abzuschotten, oder?
Ja.
Sie spielen morgen Abend ein Programm, das noch nicht veröffentlicht ist, außer den Namen der Komponisten. Bach, Mozart, Beethoven, glaube ich, ist es so im Wesentlichen.
Ja, Haydn wird auch dabei sein. Und das ist, ich habe das, am liebsten würde ich sogar so viel nicht erraten. Ich möchte jetzt meine Solokonzerte, also mit Orchester geht das nicht, das muss man planen. Aber allein, ich möchte die Spontaneität und die Flexibilität irgendwie zurückbringen, weil so ein Konzertritual ist sehr steif geworden, finde ich. Also die Leute wollen von manchmal Jahre voraus wissen ganz genau, wer spielt, was gespielt wird, sogar wie es gespielt wird. Also sie bereiten sich vor dann und hören verschiedene CDs und dann sind sie enttäuscht, dass es im Konzert nicht so klingt wie auf dem CD.
Sprechen Sie jetzt eher von Veranstaltern oder eher vom Publikum?
Nein, nicht vom Verein, vom Publikum, ja. Aber das Publikum ist ja heterogen, es ist nie homogen und man rechnet mit den optimalen, mit den besten Zuhörerinnen und Zuhörern und davon gibt es auch sehr viel und sie sind auch sehr intelligent und offen, also sie kommen mit. Und besonders, ich finde, wenn anstatt jetzt Programmhefte zu lesen, die auch sehr wichtig sind und sehr gut sind, aber das sollte man eigentlich nicht während des Konzerts lesen. Also man bereitet sich vor oder man liest das nachher. Und mit dieser neuen Art, dass ich zum Publikum spreche, damit ist dieses Problem gelöst. Und ich komme viel näher zu den Menschen. dadurch, dass ich zu ihnen ganz persönlich spreche und sie merken, das ist ja auch genau ein Mensch wie wir und nicht irgendwelche Verrückte von einem anderen Planeten.
Ja, und es kommt hier Humor rüber und es kommt natürlich auch der Sprachklang, der ja auch noch etwas mitteilt.
Ja, hoffentlich.
Sie haben eine Residenz vor sich, wie sich das heutzutage immer so schön nennt. Es sind einfach eine Reihe von Konzerten über die Saison verteilt. Da ist Bach, da ist Ihre Capella Barca involviert. Sie kommen mit dem Chamber Orchestra of Europe, spielen mit dem das erste Brahms. Klavierkonzert, was ich sehr spannend finde, weil ich...
Brahms in Hamburg
ist natürlich...
Eulen nach Athen.
Ja, allerdings tragen sie natürlich mit ihrem besonderen Flügel und dem besonderen Angang ja auch noch etwas Stärkeres hinein. Sie glauben nicht, dass sie auf diesem Blüthnerflügel hier in Hamburg spielen werden, oder ist das nicht machbar, weil einfach zu
ja,
wenig Volumen?
Ja, auch das... Das ging mit dem Orchestra Age of Enlightenment, die auf alten Instrumenten und mit Darmsaiten spielen und die tiefere Stimmung. Also ich kann auch diesen Flügel nicht auf 442 hochstimmen lassen.
Aber ist das nicht doch ein Traum, dass man das auch mal im Konzert spielt, genauso wie wir es aufgenommen haben, eben
doch,
mit einer schlanken Besetzung?
Das habe ich damals auch im Konzert gespielt, aber eben mit einem Instrumentarium, das zu diesem Flügel passt.
Und genau.
Und tiefere Stimmung.
Aber denkbar wäre theoretisch, dass Sie auch mal das zweite Brahms-Konzert mit dem Orchestra of the Age of Enlightenment und dem Blüthnerflügel, dürfen Sie den mitnehmen auf Reisen?
Ja, ja. Das ist absolut machbar und das werde ich auch noch machen, ja. Und das ginge sogar in einem tollen großen Saal wie hier, weil diese Flügel erstaunlich tragfähig ist im Ton und im Klang.
Lesen Sie die Kritiken über dieses Album?
Ja, ja.
Ich habe ja nun, also es liegt in der Natur der Sache, dass die Plattenfirma keine jetzt negativen Kritiken veröffentlichen würde, aber ich habe nur wirklich begeisterte Reaktionen gesehen und
alles.
Das ist wirklich wie eine Neuentdeckung für viele Leute ist, die sagen, oh, Brahms haben wir so noch nie gehört und das ist toll.
Ja, das hat mich sehr gefreut und eben weil wir haben das irgendwie entschlackt und das war nötig, weil und dann, ich habe dann viel studiert und gelesen von der Brahms-Tradition und dann etwa in Meiningen und da spielte ein ganz kleines Orchester und heute spielen wir die Brahms-Symphonien mit, ich weiß nicht, mit 14, 16 ersten Violinen und 8 Kontrabässe. Und sie hatten in Meiningen etwa 40 Musikern, das war es, und der Bülow.
Was war denn da zuerst? War der Flügel da, der Blüthner, der Sie irgendwie angesprochen hat und gesagt hat, das müsste ich eigentlich mal machen? Oder war das eine Überlegung, dass Sie eher historisch daran gegangen sind?
Blüthner kam dazu, aber da war ich schon sehr interessiert in alten Instrumenten und an eine Vielfalt von Klängen. Und eben, ich fand diese Art von Brahms, was heute gepflegt wird, sagen wir, von den Berliner und Wiener Philharmoniker, die fabelhaft das spielen. Aber ich fand das alles viel zu dick. Und ich sagte, diese Musik ist nicht so. Wir vergrößern das und für... Also es ist dick und grob manchmal.
Also wie so eine Sahne-Vollfettstufe. Und
ja.
Eigentlich hat es mehr Charme und mehr Biss und auch mehr Zauber, wenn man es...
Ja, aber ich habe dann noch so alte Aufnahmen studiert, noch von Interpreten, die Brahms kannten noch. Also das war nicht so, wenn man jetzt über Mozart oder Bach recherchiert, also das ist viel weiter.
Spekulativ,
aber
ja.
Diese Brahms-Zeit ist nicht so weit. Also ich weiß nicht, wenn eine zweite Symphonie mit Fritz Busch und dann er hat das mit Fritz Steinbach studiert und das ist eben diese Meininger Tradition und das ist fantastisch, schlank ist das, schlank und schön und nicht dick.
Und wenn Sie jetzt dann mit den Berlinern oder mit den Wienern eines dieser Brahms-Konzerte spielen, versuchen Sie dann zu sagen, können wir das ein bisschen schlanker machen? Oder?
Das werde ich nach diesem Erleben, weil bei allem Respekt, ich werde das nicht mehr tun. Ich bin total konvertiert.
Ja, Sie werden ja einfach das nicht mehr spielen.
Ich kann das nicht mehr hören. Das ist
kann mir, ich total verstehen. Es ist sowas wie, da kann man nicht mehr hinter zurück.
Nein, ich kann nicht zurückgehen. Mit meinem Orchester, dem Chamber Orchestra of Europe, das geht noch. Sie sind noch historisch informiert. Aber die großen Symphonieorchestern sind es nicht.
Ja.
Das ist schon zu weit entfernt.
Wie kam es dazu, dass ECM diese beiden Klavierkonzerte herausgebracht hat? Das ist ja eigentlich nicht so Kernrepertoire von ECM. Es ist wunderbar dort aufgehoben, aber...
Nein, aber ich habe ein Verhältnis zu Manfred Eicher und ECM, da wir vertrauen uns und dann er kommt einfach gern mit. Er hat mir noch nie Nein gesagt, aber ich habe auch nie etwas Blödes angeboten. Also er weiß und dann zuerst war er, also ich habe angefangen damals auf dem Fortepiano Schubert, da war er noch vorsichtig, aber er wurde auch überzeugt. Das ist eine sehr, sehr gute Kombination, weil ECM macht natürlich sehr viel Jazz, er macht toll auch neue zeitgenössische Musik, aber eben Kernrepertoire auch, aber viel weniger.
Und, sehr viel weniger,
und
ja.
Dort ist mir persönlich mehr Platz, weil die Sachen sind nicht schon zwei, dreimal, wenn Sie das den deutschen Grammophon vorschlagen, dort gibt von jedem Hauptrepertoire-Stück schon zig Aufnahmen.
Ja, und dann haben Sie jüngster Geniestreich, wie ich finde, diese Klavichordplatte mit Manfred gemacht. Und da habe ich mich gefragt, hat das da größerer Überredungskünste bedurft oder hat er sofort gesagt, das machen wir ja?
Nein, auch sofort mitgekommen, sofort.
Ich habe geschaut, es gibt bei ECM, und ich meine mich zu erinnern, es gab von Keith Jarrett ein ganzes Album auf Klavichord und das ist irgendwie im Katalog. Ich habe es nicht gefunden, es kann auch an meiner Blödheit liegen, aber wenn ich Klavichord eingebe, kommt einzig und allein ihre Aufnahme.
Ich erinnere mich auch ganz leise, dass Keith Jarrett etwas Manages auf Cembalo und eins war
nur Klavichord.
Auf Klavichord, ja.
Und natürlich auf seine spezielle Art, also noch mit mehr Tonbending.
Ja, natürlich, das ist sehr, also die Sache mit dem Klavichord ist, dass man muss wissen, wie das klingt in der Realität und das ist ein sehr, sehr feines, sehr leises Instrument. Also man darf das nicht jetzt verstärken. Und wir haben wirklich so aufgenommen und dann, ich warne auch die Zuhörerschaft, das bitte nicht tun. Das zuerst findet man diesen Klang sehr, sehr intim und sehr fein und sehr leise und dann dreht man die Lautstärke sehr gern hoch, aber damit verliert man etwas Wesentliches.
Ja, dann wird es ja auch, das Perkussive, was man dann braucht, klingt dann auch manchmal ein bisschen harsch an. Das muss dann auch irgendwie wieder so ein bisschen atmen können, so
ja,
vom Klang.
Also, ja, absolut.
Aber eben auch das Repertoire darauf, die zweistimmigen Inventionen spielen Sie, dann diese ganz frühe Capriccio, chromatische Fantasie. Ich habe mir dann vorgestellt, Sie sitzen zu Hause in Florenz oder in einer Ihrer Wohnungen und das Klavichord ist ja eigentlich ein Reise-Keyboard. Das können Sie ja eigentlich überall hin mitnehmen. Tun Sie das?
Eigentlich nicht, aber es ist ein Hausinstrument und tatsächlich in zwei von meinen Wohnungen in Florenz und in Basel habe ich je ein Klavichord, auf dem ich jeden Tag spiele, wenn ich zu Hause bin.
Also in London fehlt es
noch? In London nicht.
Ja.
Da fehlt es, ja. Aber diese zwei gibt es schon, beide von dem gleichen Mann gebaut, Joris Pottfliege. Er ist ein ganz fabelhafter Artisan und Künstler da.
Und das klarzumachen, Klavichord ist eine solche Rarität. Ich habe gesehen, Sie haben ein Gesprächskonzert gehabt in den USA, wo der Interviewer dann sagte, ja, wir müssen das erklären, das ist kein Clavicle, also Schlüsselbein wie auf Englisch, sondern eben tatsächlich ein Keyboard, ein Tasteninstrument. Ja. Es hat immerhin doch auch 5 Oktaven, richtig?
5, also es gibt verschiedene
Bauarten.
Bis 6, 5,5.
Und die Tonerzeugung funktioniert wie genau?
Also Es ist wie ein Tangent, so ein Metallstab schlägt die Saiten von unten. Und man kann dann, wenn man will, mit der sogenannten Bebung die auf den Tasten so vertikal vibrieren. Natürlich nicht jeden Ton, sondern besonders expressive Töne. Und da gibt eben diese Bebung und das ist zauberhaft. Und so innerhalb von den Rahmen von dieser sehr begrenzten leisen Dynamik gibt es aber sehr differenzierte Unterschiede. Also ich finde, dass ein sehr expressives Instrument ganz anders als das Cembalo, was viel brillanter ist. Natürlich kann das Cembalo ein Continuo-Instrument sein, aber es ist sehr gut für brillante Vortragsstücke. Und das Klavichord ist wirklich eigentlich nicht für die Öffentlichkeit, sondern für zu Hause, für den Spieler und zwei, drei, vier Zuhörer.
Das Cembalo ist ja auch nicht für zarte Annäherung geeignet.
Nein. Entweder kommt es oder kommt es natürlich in den Händen von sehr guten Spielern, kann man damit sehr viel machen.
Wie alles, ja, das ist wahr.
Mit der Agogik und so weiter. Aber die aktuelle Tongebung, da gibt es kein Pardon. Also wie man das anschlägt, also da gibt es keine große Unterschiede. Auf dem Klavichord enorme Unterschiede. Und das ist auch ein sehr guter Lehrer für mich. Also es zeigt diese Unebenheiten des Anschlags und dann so gnadenlos. Und da gibt es nicht ein Pedal wie auf dem modernen Flügel, hinter dem man sich sehr gut verstecken kann.
Sie haben das mal so launig als das Gaspedal des Pianisten gebrandmarkt, weil es eben ja, genau. Dann eine Brillanz vielleicht auch vortäuscht, die nicht wirklich da ist. Sie haben einen wunderschön aussehenden Bösendorfer Mahagoni-Flügel sich bauen lassen. Mhm. Da habe ich mich das auch gefragt. Sie sind nun in der glücklichen Lage, drei Wohnungen zu haben. Wo wohnt denn der Bösendorfer?
Nicht zu Hause. Bösendorfer wohnt bei meinem Klaviertechnikerfreund Thomas Hübsch in Berlin, in seinem Werkstatt. Mit so einem Konzertflügel, das hat überhaupt kein Zweck zu Hause. Das braucht einen Konzertsaal, Raumgefühl und ich verwende den und auch manche andere Instrumente nur für die Konzerte. Sie haben richtig gefragt, ob das Klavichord mitreist, das nicht. Könnte auch. Aber diese Flügel reisen mit. Überall, also nicht im Übersee. Das ginge auch, aber es ist heutzutage
aber kostspielig, ne?
Kostspielig und sehr riskant. Also.
Man kann nicht hier immer daneben sitzen.
Innerhalb von Europa, der Transporteur Stefan Berger heißt er, er ist so gut, also dort habe ich 100% Vertrauen.
Das können Sie vertrauensvoll in seine Hände legen und das
absolut
wird nichts passieren.
Ja. Er passt sehr auf.
Und dann in den besagten drei Wohnungen in Basel und in Florenz und in London stehen dann kleinere Flügel, auch Bösendorfer, oder womit umgeben Sie sich?
Verschiedenste Flügel, ja, ich schäme mich schon, weil so viele Kollegen und jüngere Pianisten, sie haben nicht einmal ein gutes Instrument und ich habe so viele. Aber ich bin schon ein alter Kerl. Also wenn ich 20 war, dann hatte ich auch das nicht und man musste auch auskommen mit nicht perfekten Instrumenten. Aber ich glaube, diesen Luxus hat man sich verdient nach vielen Jahrzehnten. Dort stehen ja verschiedene, weil ich glaube an diese Vielfalt. Also ich habe von Steinway verschiedene Instrumente. Ich habe hier vor vielen Jahren Lübeck, nicht weit von hier. Dann hat man mir angeboten, ein Steinway B-Flügel aus etwa 1870. Fabelhaft. Und das gehörte Wilhelm Furtwängler.
Und ist auch noch kein schwarzes Instrument vermutlich.
Das ist schwarz.
Ach schon.
Ah, das ist schwarz, aber und das ist noch in quasi originellen Zustand. Also noch die Hämme sind da, die Saiten sind. Es war kaum benutzt. Furtwängler war ja kurz in Lübeck und das hatte er seiner Sekretärin geschenkt und die spielte kaum. Und ich habe das irgendwie von einem Tonmeister. Ich bin so glücklich, das ist ein so zauberhaftes Instrument.
Aber man kann darauf regulär spielen und das nimmt alles.
Es ist perfekt.
Toll.
Ja, und dann ich habe von noch andere von Bösendorfer, von Bechstein und von Julius Blüthner auch.
Eine Vorliebe auch für die älteren Instrumente.
Ja, die sind alle ziemlich alt. Also der jüngste ist vielleicht 1970.
Okay.
Nichts Neues. Und daneben Bechstein 1901 oder solche Dinge. Diese Flügel sind wunderbar und sie waren mit so viel Liebe, mit so viel Herz gebaut. Und es war noch nicht eine Massenproduktion.
Naja,
so, ich glaube, wenn man die Instrumente sehr sorgfältig pflegt, sie halten, also ich würde nicht sagen ewig, aber
Hunderte von Jahren offensichtlich.
Hunderte von Jahren, ja, absolut.
Und dann hat man noch diese auratische Patina von, da haben Wilhelm Furtwängler's Finger drauf.
Ja, und sie haben die Elfenbeintasten, also
die man heute nicht mehr haben darf.
Mir tun die armen Elefanten sehr leid, aber bitte, wenn dieser Elefant schon 200 Jahre tot ist, also nichts
sie machen die nicht mehr lebendig, dadurch, dass
lebendig
sie das Instrument nicht spielen.
Ja.
Ja. Ich muss mit Ihnen noch länger über diese drei Städte reden, weil ich bekenne es offen, ich bin wahnsinnig neidisch darauf. Das ist eigentlich ein Kulturbürger, bourgeoiser Traum, Wohnungen in mehreren Städten zu unterhalten. Und ich frage mich, was bedeuten diese unterschiedlichen Städte und die unterschiedlichen Wohnungen für Sie? Was können Sie in welcher Wohnung besonders gut? Was geht gar nicht in London, was in Florenz wunderbar geht?
Mein Herz wohnt in Florenz. Mhm. Das muss ich sagen, das ist eine Wahlheimat. Also wir wohnten schon auch in New York lange und dann meine Frau wohnte in Salzburg, dann wohnte ich mit ihr auch 9 Jahre in Salzburg. Dann ich sagte, da etwas passt mir nicht an Salzburg, es regnet zu viel und die Menschen sind ein bisschen merkwürdig. Und dann ich sagte, versuchen wir nach Süden und ich hatte immer so eine Sehnsucht nach Italien. Und das ist schon jetzt 27 Jahre, das hat sich wirklich gelohnt, weil also einfach die Schönheit und die Geschichte dieser Stadt, also die Kunst, die Renaissance, alles. Also na, es gibt viele Schwierigkeiten natürlich in Italien, praktische Schwierigkeiten, was alles manchmal nicht funktioniert, die Post kommt nicht.
Das, die Handwerker lassen auf sich warten.
Alles ist ein Durcheinander, also auch für Musiker, Musikerinnen, besonders jung in Italien zu arbeiten, ist sehr schwierig bis unmöglich. Aber zu leben ist es perfekt.
Ist diese Wohnung mitten in der Stadt? Oder wo
nein, wir haben ein sehr schönes Haus auf dem Hügel, allerdings nicht Fiesole, was alle kennen, aber gegenüber, also an der anderen Seite der Arno. Und ich habe wenn ich Klavier spiele, ich schaue links vom Fenster, dann ich sehe Brunelleschis Cupola oder Giottos Glockenturm. Und das ist irrsinnig inspirierend. Und an diesem Hügel sind auch keine Touristen, weil im Zentrum, das ist so touristisch, man kann sich kaum bewegen. London ist eine alte Liebe aus meiner Kindheit. Ich war sehr viel dort und ich wollte immer dort leben. Leider, nach dem Brexit ist London heute nicht mehr das London, was ich so liebe und schätze. Aber immerhin, es ist noch eine tolle Stadt mit einem großen, großen Kulturleben. Das zum Beispiel, wenn Sie fragen, was hat Florenz nicht? Florenz hat die Museen, ja. Aber Musikleben, Kinos, Theater gibt, aber das ist nicht ernst zu nehmen. Und dagegen, das Theaterleben in London ist sehr ernst zu nehmen.
Absolut.
Ziemlich fantastisch.
Die Oper.
Und dann, Schweiz kam sehr spät dazu. Viele würden denken, ja, sind alle gehen in die Schweiz aus steuerlichen Gründen. Nicht wahr. Meiner Meinung nach, das ist immer ein falscher Weg, irgendwo zu wohnen wegen dem Steuer.
Das müssen Sie mal den Leuten in Monaco sagen.
Ja, ja, dort zum Beispiel, ich würde lieber sterben, als in Monte Carlo wohnen zu müssen.
Ja.
Und auch, wir müssen ein bisschen Verantwortung haben. Jeder von uns muss Steuer zahlen. Gut, manchmal mehr, manchmal weniger, manchmal ist das zu viel. Aber das ist ein Beitrag. Und es ist wirklich nicht richtig, darüber zu spekulieren und jetzt in Monte Carlo oder in den Cayman-Inseln oder ich weiß nicht, in Bahamas zu wohnen.
Dem Fiskus was zu entziehen. Das ist,
ja. Was soll das? Aber die Schweiz gibt mir ein Gefühl der Sicherheit, was heute leider immer wieder aktueller wird. Und
selbst wenn die Schweiz nach rechts rückt.
Selbst wenn es nach rechts rückt, aber die Sachen funktionieren. Was in Italien nicht funktioniert, die Post kommt in der Schweiz.
Die Bahnen fahren,
obwohl... Jetzt ist die italienische Bahn erstaunlich gut. Frecciarossa ist sehr gut. Aber vieles stimmt nicht, ja.
Und Sie sagten, das Herz lebt in Florenz. Das heißt, auch die meiste Zeit verbringen Sie dann schon auch dort? Oder kann man das gar nicht
Wenn ich das bestimmen kann, ja. So viel Freizeit gibt es mir nicht. Ich bin so viel unterwegs. Aber wenn es gibt, dann ich versuche das in Florenz auch von hier. Ich gehe 2 Tage nach Florenz, weil ich kann selbst in 2 Tagen irgendwie die Batterien aufladen.
Toll.
Es tut der Seele gut.
Wie gut ist Ihr Italienisch?
Ziemlich gut.
Das habe ich mir fast gedacht.
Habe ich gelernt. Also ich kämpfe mit der göttlichen Komödie. Darum.
Das ist aber schon ein ganz ordentlicher Gegner, würde ich sagen.
Nein, aber ich studiere das regelmäßig. Ja. Und das war auch ein Grund, dass ich das gelernt habe. Das war eben in eins von diesen Sabbatical. Was macht man dann? Ich habe einen Kurs besucht in Montepulciano für Ausländer und ein Häuschen gemietet mit einem Flügel. Und vormittags war jeden Tag 3 Stunden oder so.
Sprachunterricht?
Sprachunterricht, aber nur kein Wort auf anderen Sprachen, nur Italienisch.
Wie lange haben Sie das gemacht? Wie lange hat der Kurs gedauert?
Ich glaube etwa 6 Wochen.
Ordentlich, da bleibt eine Menge hängen.
Da lernt man
ja.
Schon sehr viel.
Ja, ja.
Und die Italiener, die sind so lieb, sie sprechen meistens auch nur Italienisch, aber wenn sie schon Buongiorno sagen, sie sind glücklich.
Geht das schon? Geht das
dann
Gesicht
sie
schon
sind
in die Sonne,
ja. Beste Freund.
Ungarisch Muttersprache, fantastisch Deutsch, super Englisch, sehr gut Italienisch. In welcher Sprache träumen Sie vorzugsweise?
Gemischt, ich weiß nicht. An allen diesen. Ungarisch ist sehr, sehr tief, das ist tief drin. Aber oft kommen so Englisch, Deutsch dazu, Italienisch weniger.
Ihre Frau ist Japanerin?
Ja.
Sie sprechen miteinander am ehesten Englisch?
Eher Deutsch.
In Deutsch?
Ja, ja. Sie spricht so gut Deutsch, also sie kam schon als Kind nach Deutschland und hat das gelernt. Aber als wir uns kennenlernten, wir sprachen zuerst Englisch, weil das in Amerika war.
Da waren Sie schon aus Ungarn raus?
Ja,
und
eben. Gerade diese Zeit.
Ja. Spricht sie ein bisschen Ungarisch?
Nein.
Und Sie Japanisch auch nicht?
Nur ein paar Worte.
Kann man sich alles sagen als Eheleute, wenn man nicht die gleiche Muttersprache spricht?
Man versucht.
Oder ist vielleicht manchmal auch ein Segen darin, dass
es
man nicht alles
sehr
sagen
schwer,
kann?
Es ist sehr schwer mit den Witzen.
Ja.
Weil besonders so Wortspiele und meine Frau ist manchmal schon allergisch, wenn ich sage, oh, diesen Witz kann ich nicht übersetzen. Aber es gibt solche Witze. Auch auf Deutsch, die funktionieren
ja, ja, ja.
Nur auf Deutsch.
Aufgrund
die sind irrsinnig komisch, aber das geht nicht.
Intraduisible.
Ja.
Ja. Ja, ja. Gehen wir nochmal zurück zu Ihren Building Bridges für einen Moment. Wo und wie entdecken Sie diese drei Auserwählten pro Saison, mit denen Sie dann arbeiten, mit denen Sie ja nicht nur interpretatorisch arbeiten, sondern auch die Programme minutiös zusammenstellen? Was ist das für ein Prozess?
Das ist so, dass auf meinen Reisen und so sehr viele junge Menschen zu mir kommen. Also sie wollen bei mir studieren oder wenigstens etwas vorspielen. Und ich sage fast immer, ja, also meine Zeit ist sehr begrenzt, aber es ist sehr selten, dass ich Nein sage, weil eben um drei auszusuchen, ich muss viel mehr hören. Also klar, ich sage nicht 100, aber 50 sicher, wenn nicht mehr. Und dann ist diese Funke muss da sein, dass beim ersten Hören so ein Aha-Erlebnis, dass man denkt, ja, dieser junge Mensch hat was zu sagen. Manchmal ist das aus meinen Klassen, ich unterrichte jetzt ziemlich viel in Berlin bei der Barenboim-Akademie und dann der Kronberg-Akademie neben Frankfurt, das ist eher kammermusikalisch. Und aus diesen Kreisen, ich finde immer drei sehr gute. Das Programm, das ist ja Ihre Wahl, Sie müssen das mit mir besprechen, aber auch da sage ich sehr selten, tu das nicht.
Das finde ich total interessant, weil heute Abend spielt nun die Martina Consoni, spielt eben ein Programm, das fast ein Schiffprogramm sein könnte, während der Tomoki Park sehr viel zeitgenössische Sachen da reinrührt, die man von Ihnen eher nicht hören würde. Das ist ja natürlich ein Zeichen für mich auch dafür, dass Sie jetzt nicht den Ehrgeiz haben, da kleine Schiffs draus zu machen, sondern
überhaupt nicht. Nein.
Um was anderes geht offensichtlich.
Also manchmal, es gibt wirklich Musik, was ich wirklich nicht schätze. Sagen wir eine ungarische Rhapsodie von Liszt oder die zweite Sonate von Rachmaninow. Aber das kommt auch nicht vor, dass die von mir ausgesuchten Menschen so etwas spielen möchten.
Vermutlich, weil diese Spieler selber auch schon so ein bisschen so gestrickt sind, dass das jetzt ein nicht ihre erste
schon. Aber
Ehrgeiz ist.
Die neue Musik, und das ist wirklich so, dass es mich sehr interessiert und das ist ungeheuer wichtig, die Pflege und sehr wichtig, nicht nur das Alte zu pflegen, aber dass es Neues und vor allem, dass es gute Musik noch kommt. Sogar guter, wenn nicht besser, wenn es große Musik kommt. Und dann zum Beispiel der Tomoki Park. Ich war sehr befreundet mit Peter Serkin, war ein großartiger Musiker, der auch sehr viel neue Musik spielte. Und kurz vor seinem Tod, er schrieb mir, ja, ich habe mein jüngster Student ist Tomoki Park und bitte hör ihn einmal an.
Ach, schön.
Und da starb Peter leider und Tomoki Park hat mir geschrieben, er lebt in Berlin jetzt und ich bin auch da. Dann habe ich ihn wegen dieser Empfehlung von Serkin angehört und eben diese Funke war sofort da. Es war so gut, er hat Hammerklaviersonate gespielt und so. Aber ich sah sofort, dass da ist intellektuell sehr viel da, wie er Bach spielt und auch so intelligent und kultiviert, also dass er weiß genau die Zusammenhänge zwischen dem Alten und dem Neuen und er liebt leidenschaftlich neue Musik, aber er weiß auch genau, was gute neue Musik ist.
Und vermag dann die Dinge zu sortieren, die ihm gefallen.
Ja, und dann wir arbeiten zusammen. Und ich glaube, er hat ein so fabelhaftes Programm. Schon das ist eine Komposition.
Fand ich auch beim
unglaublich
Lesen
schon. Interessant. Ja, ja. Also das ist wirklich
gerahmt von Bach und dazwischen
Chapeau.
Dann
Und dann er brachte mir das Stück von Heinz Holliger und dann Heinz Holliger, wir sind sehr befreundet, und ich sagte, bitte hör den Tomoki an, weil das ist er. Und dann ist er zu ihm gegangen. Also es kommen solche weitere Beziehungen. Jedes Jahr drei, und sie spielen hier, sie spielen dann in anderen Städten, mal mehr, mal weniger. Mein Wunsch wäre, dass sie einen so guten Eindruck machen, dass man sie ein zweites Mal einlädt. Aber das kann ich nicht bestimmen.
Das ist außerhalb ihres Einflussbereichs.
Ich kann nur eine erste Gelegenheit darstellen. Dann ist das in ihren Händen.
Eine Frage noch zu Berlin. Sie unterrichten an der Barenboim-Zeit-Akademie. Wie fühlt sich das an, jetzt nach dem 7. Oktober in Berlin zu sein? Ist das spürbar für Sie? Ist das an der Akademie spürbar?
Ich war jetzt eben dort sehr lange, 3,5 Wochen. Es waren allerdings Winterferien, aber meine Klasse, sie waren alle da und viele andere Studenten auch. Die Spannung ist sehr groß, das konnte ich spüren, und es finden keine Diskussionen statt. Ich weiß eigentlich nicht warum, weil das wäre die Aufgabe dieser Schule. Leider geht es Maestro Barenboim nicht gut, und ginge es ihm perfekt, dann würde er das, glaube ich, machen. Aber sonst, die anderen haben Angst, dieses Thema anzurühren. Ich würde das gern anrühren.
Und für Sie persönlich in Berlin rumzulaufen, im Wissen, was da für eine doch auch angespannte Stimmung ist, abseits der Akademie und dieses unmittelbaren Brennpunkts, wenn man so will, Barenboim-Zeit-Akademie?
Ja, das ist sehr spürbar, sehr beängstigend. Ich bin sehr, sehr besorgt. Nicht für mich selbst, für in allgemein. Es ist eine fürchterliche Situation. Eine Lösung, ein Ausweg langfristig seh ich nicht. Sehen Sie einen Ausweg?
Man kommt in das Stottern der Zwei-Staaten-Lösung, wo man sich dann auch immer fragt, ja, das ist ja schon seit Jahrzehnten auf dem Tisch und das hat nicht funktioniert. Und was müsste passieren, damit es
absolut
funktioniert?
Absolut für die Zwei-Staaten, aber das wird nicht funktionieren, und es wird alles, warum es nicht funktioniert, das ist immer Schuld von Israel.
So ist das, ja.
Also ich bin leider, oder nicht leider, als Jude, ich bin nicht objektiv, ich bin sehr, sehr kritisch
mit der Regierung.
Mit der Regierung. Ich kann Netanyahu nicht ausstehen, und diese Siedlungen, also das schreit zum Himmel. Aber am Ende des Tages ist für mich eine Tatsache, dass Israel existiert, und es muss existieren.
Absolut, ja.
Und natürlich, dieser Krieg muss aufhören, und ich würde für den Palästinenser heute einen Staat geben.
Ja.
Aber mit der Garantie, dass sie Israel in Ruhe lassen. Und das ist leider ein Traum, ein rosaroter Traum.
Ja, es bleibt nichts weiter, als ihn weiter zu träumen und zu hoffen, dass es dann doch auch noch mal eine andere Regierung gibt, die das irgendwie vielleicht
natürlich
eher in die Hand nehmen kann.
Und es wird eine andere Regierung geben. Aber es waren schon, bitte, wie viele Regierungen waren dort und eigentlich auch sehr guten.
Ja, auf gutem Wege, und dann hat es doch nicht funktioniert.
Nein.
Lieber Herr Schiff, wir werden dieses Problem nicht
lösen
können.
Leider nicht.
So schade, dass wir das nicht können. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit
danke
genommen
haben. Danke für das Gespräch, sehr nett von Ihnen.
Ich freue mich sehr auf Ihr Konzert.
Danke.
Dankeschön.
Danke.
Elbphilharmonie Talk, der Gesprächspodcast der Elbphilharmonie.